Vor Gericht war man vollkommen wehrlos, vollkommen hilflos. Mit diesen Worten fasst der heute 93 Jahre alte Fritz Matt seine Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Justiz zusammen. Er wurde wegen angeblichen Hochverrats zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Für die geheime Staatspolizei war er ein, Zitat, zäher, verbissener Sozialdemokrat. Bereits als 19-Jähriger trat Fritz Matt in die Gewerkschaft ein, 4 Jahre bevor Adolf Hitler Reichskanzler wurde und mit ihm die grausame Ära des Dritten Reichs begann. Fritz Matt sprach am 10. September 2002 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Demokratie konkret Zeitzeuge des Nationalsozialismus über das Ende der Weimarer Republik und die Anfänge des Dritten Reichs.
Liebe Leute, es ist ein Thema angeschnitten. Wie konnte das kommen? Wie konnte das kommen? Eines Mal muss man es ja sagen, die Weimarer Republik war eine Republik ohne Republikaner, ohne Demokraten. Nicht? Es war ähnlich auch wie 1945. Wollen wir uns ganz klar sein, die alten Mächte sind am Ruder geblieben. Die einzige Institution, die ohne Umänderung in die Weimarer Republik gekommen ist, das war die Generalität, der große Generalstab. Denken wir dran, dass Hitler zunächst ja als Überläufer aus Österreich, dass er seine Brötchen in München verdient hat, als Agent, als Berichterstatter, was in der Stadt vorgeht, der Militärbehörde. Er war also Spitzel der Militärbehörde. Und er war immer, stand unter dem halbwegs direkten oder indirekten Schutz der Generalität. Das muss man uns ganz klar sagen. Ja, es war eine Republik ohne Republikaner. Das heißt, der Zusammenbruch des Kaiserreiches war halt eben eine militärische Folge der militärischen, wirtschaftlichen Niederlage, wobei noch, das muss ich heute dazu sagen, auch von der SPD-Führung, also von Ebert, der hat sich mit seiner Äußerung selber ins Abseits gestellt. Denn Ebert hat im Einverständnis mit der Generalität erklärt, den rückkehrenden Soldaten im Felde unbesiegt. Im Felde unbesiegt. Also konnte man sich doch fragen, ja, wer hat sie dann besiegt, warum kommen sie dann? Also, und das war auch die Grundlage der Dolchstoßlüge. Die Front ist von hinten erdolcht worden. Ja, also das sind so, was die Politiker manchmal vor sich geben, ist durchaus kein Ausfluss von Weisheit oder Erkenntnis, sondern man schwätzt halt, wie es einem halt jetzt gerade passend ist. Man wollte gut Wetter machen mit den heimkehrenden Soldaten und so weiter. Und das ist eine. Zweitens, die Grundlage der ganzen Hitlerei, also ihrer Einheiten, die sie dann aufgestellt hat, ist eine Folge, also, ja, der Siegermächte. Ich habe zu Hause diese Ausgabe über Josef Wirth als Reichskanzler und so weiter. Ja, und wir hatten 1918/19 im Osten überall die Aufstände der Polen. Ja, ob das in Schlesien war, das weiß man. Aber dem Deutschen Reich war es verwehrt, mit militärischen Mitteln diese polnischen Aufstände zu bekämpfen. Unter der Drohung, also man hat die Generalität befragt und da hat es geheißen, das können wir uns nicht leisten, denn die Feindmächte haben erklärt, sobald das reguläre Wehrmacht eingesetzt wird, geht der Krieg weiter, der marschierende in Deutschland aus, ein. Und es hat dazu geführt, dass man diese freiwilligen Verbände gegründet hat, jetzt von Freiwilligen im Osten, und die zunächst in Litauen und so weiter und in Oberschlesien eingesetzt waren. Und es war die Grundlage der narzisstischen Organisationen. Alle diese sind, da war die Organisation Oberland, das waren diese, das waren jene, die hat sind mit den Mitteln der Republik, sind diese Kräfte finanziert worden und groß und stark gemacht worden. Ja, das, aber das wird es zu weit führen. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen zu meiner Person. Also ich bin der Sohn eines Eisenbahners am Badischen Bahnhof in Basel. Mein Vater war zuletzt Weichenwärter. Ich bin da oben aufgewachsen im Ersten Weltkrieg. Mit an der Schweizer Grenze direkt. Ich habe also da auch die ersten Fliegerangriffe mitgemacht, die geflogen worden sind von den Franzosen, denn die waren ja in den Vogesen, ja, hinter Mühlhausen, war dann schon von französischer Armee besetzt. Wer das noch interessiert ist, der kann gehen auf der Hartmannsweiler Kopf, da sind die Schützengräben noch. Und was das Ding als ich. Also ich weiß noch, wie da die erste Flak auf diese Flieger geschossen, aber die haben noch nicht bombardiert. Die waren meistens nur zur Aufklärung da, also es war noch kein Bombardier. Aber ich weiß, wie da die weiße Wölkle da in der Wolke entstanden sind. Da hat man noch mit einfacher Schrapnells geschossen, gell. Also das war meine erste Kriegserlebnisse direkt an der Schweizer Grenze. Das zweite war dann 1918, 1919, wo die Truppen zurückkamen aus dem Elsass und die Soldatenräte in Funktion getreten sind. Das ist alles noch in meiner guten Erinnerung. Und ich hatte die Aufgabe daheim, die Lebensmittel beizuschaffen als 10-jähriger, 11-jähriger Junge, also anstehe um Lebensmittelmarke, damals nach Weil ins Dorf zu gehen und die Sache zu holen. Und insofern ist mir diese Zeit noch gut in Erinnerung. Was mir noch wichtig erscheint, und das ist dann die Zeit mit dem Beginn der Inflation, der großen Inflation. Ja. Das hat ja damit angefangen, dass die Franzosen wieder rechtlich ins Ruhrgebiet einmarschiert sind, um dort die Sicherheitskriege für ihre Entschädigungen, die sie zu kriegen haben. Und dann hat man den Widerstand ausgerufen, den Widerstand. Das hat zur Folge gehabt, dass diese ganzen Provinzen gestreikt haben. Das war, die Beamten haben nicht mehr gearbeitet, die Arbeiter haben gestreikt in den Bergwerken und was so Dings hat ist. Und das ganze Dings musste natürlich finanziert werden. Und wie hat man es finanziert? Man muss doch die Leute bezahlen, Beamte bezahlen und das ganze Dings nicht. Mit der Druckpresse, ja, da ist halt Geld gedruckt worden, gell. Das ging so weit, ja, das kann man sich heute praktisch gar nicht vorstellen, dass zum Schluss war der Abschluss eine Mark gleich eine Billion. Eine Billion. Ne? Und da hatten wir Schulunterricht, also bei mir im 7., 8. Schuljahr, da waren dann die Preise ausgezeichnet in Goldmark. In Goldmark war da schon die Preisauszeichnung und dann war unten drunter ein Schild und da stand drauf, der Multiplikator ist so und so viel. Also der Multiplikator hat angefangen mit 100.000, da war es 250.000 und da musste man den Goldpreis der da ausgezeichnet war, multiplizieren. Und das war dann das, was man zahlen musste. Also etwas, was man sich eigentlich, wer es nicht erlebt hat, der weiß es nicht. Nur das erste wertbeständige Geld, was wir hatten, das war nicht die Rentenmark, sondern das waren Schatzanweisungen in Dollar. In Dollar. Da gab es ein Vierteldollar, ein halber Dollar, ein ganzer Dollar. Das war das erste wertbeständige Geld, das eingeführt worden ist. Das war aber nur von ganz kurzer Zeit, dann kam die Rentenmark und also das Ding. Diese Inflation hat den verheerenden Folgen gehabt, dass alle, die Sparbücher hatten, waren verarmt. Die hatten nichts mehr. Also, und es war die große Verarmung vieler kleiner Leute, Handwerker und so weiter, die ihr Geld auf die Sparkasse getragen haben. Und wenn sie 8 Tage später gekommen sind, war es halt nur noch ein Bruchteil von dem Wert. Das ist etwas, worauf die Nazi ganz besonders immer abgehoben haben. Die haben dann immer gesagt, das sind die Juden. Das sind die Juden, die haben daran verdient. Nicht? Und was so Dings hatte ich. Also das war die große. Der Beginn war, da hat also die Hitler haben da eigentlich in der Bevölkerung immer mehr Anklang gefunden. Gell? Nicht? Man hat ja auch gesehen, welche Industrieherren sich da unmöglich bereichert haben. Gell? Stinnes und was das Ding gesagt ist. Also jetzt so weit wie, also nur die Inflation mit ihren verheerenden Folgen, gerade auch im Bürgertum und in der Arbeiterschaft, denen praktisch das ganze Geld flöten gegangen ist. Ich kann mich noch entsinnen, dass manche Bauern hingegangen sind, ich war damals in Ehringen, der gesagt hat, verkauf dein Äckerle noch, jetzt kriegst du einen Haufen Geld dafür. Das bringst du auf die Kasse, ja, und da kriegst du schön Zinsen. Da kriegst du mehr, als wenn du es verpachten tust oder wenn du das selber bebaust, nicht? Mit dem Ergebnis, dass manche das gemacht haben, wie viel weiß ich nicht, die haben ein Äckerle oder das noch verkauft, die haben gar Geld gebraucht und so weiter, tragen es auf die Sparkasse. Und dann konnten sie gucken, ein paar Tage später, was sie noch kriegen, was sie kriegen dafür. Das war eine Basis, wo also, das muss die Verelendung gerade des Kleinbürgers und auch der kleinen Bauern, auf wo die Nazi dann am ersten Fuß gefasst haben. Und wenn sie wir haben eine Dokumentation von der VVN herausgebracht über den Stimmenanstieg auf dem Land in dieser Zeit, gerade noch, wo die große Arbeitslosigkeit kam und so weiter dazu. Das alles zu weit führen, das einzeln darzustellen. Nicht? Ich für meine Person muss sagen, ich habe eine Lehre angefangen in Freiburg im Restaurant zum Laubfrosch. Der existiert heute nicht mehr, heute italienische Pizzeria. Gell. Da habe ich also 3 Jahre gelernt und dann, da bin ich aber schon, ich war dann im anschließenden Hotel Post und da habe ich aber schon Kontakt gekriegt mit der Gewerkschaftsbewegung vorher schon. Und da bin ich also 1929 in die Gewerkschaft eingetreten. Es soll jetzt so weit führen, wie die Verhältnisse waren da in der Gaststätte und was das Ding gesagt ist. Also, es war halt eben so und ja, dann kam eben die Misere mit der immer größeren Propagandaflut Hitlers. Und da muss man auch sagen, woher hatte er sein Geld für diese Propagandawelle, die da durch das Land gegangen ist. Nicht? Und das zeigt dann auch, also in war immer, hat die Generalität, die Wehrmacht, die schützende Hand über ihn gehalten. Mehr oder weniger verhüllt, mehr oder weniger offen. Es war ihr Mann. Es war ihr Mann. Wenn es ihn auch nicht so gebrauchen konnte, wie er zunächst war. Und also mit der immer stärker ansteigenden Arbeitslosigkeit. Ich bin zum ersten Mal, habe ich in Konflikt gekommen mit der Gestapo. Ich habe von Bekannten, die emigrieren mussten nach Frankreich, war ich im brieflichen Verkehr. Und die haben mir natürlich auch so Propagandamaterial zugeschickt, gell? Was in Deutschland vor sich geht und so weiter. Das kam von Frankreich oder aus der Tschechei, gell? Also es kam da über Sachsen und oder über verschiedene Kanäle halt, die ja geheim waren, nicht? Und weil ich diese Schriften der Polizei nicht abgegeben habe und gemeldet, kam ich vors Gericht mit 2 Monaten Gefängnis. 2 Monate Gefängnis, nur weil ich diese Schriften nicht abgegeben habe. Gell? Wenn ich denen noch gesagt habe, ich hätte sie weitergegeben, dann wäre ich sofort ins KZ gekommen. Nicht? Und man muss auseinanderhalten. Ins KZ ist nur der gekommen, den die Gestapo hingeschickt hat. Es war also keine Strafmaßnahme der Justiz. In der Justiz sind sie entweder ins Gefängnis oder ins Zuchthaus gekommen, gell? Aber nie ins KZ. KZ war eine ausschließliche Angelegenheit der geheimen Staatspolizei. Und da gab es keine Rechtsmittel, da konnte es zu keinem Rechtsanwalt gehen oder so irgendwie. Das war alles zwecklos, gar nicht, hat gar keinen Sinn gehabt, gell? Das war die unbedingte Herre über Leben und Tod. Ja. Und also, da habe ich halt eben diese 2 Monate, habe ich, obwohl der Betrieb für mich ein Gesuch gemacht hat, die Strafe zu verschieben bis zum Spätjahr, weil sie mich im Sommer brauchen. Ich war damals in München. Ja, nein, gibt's nicht. Die Strafe muss sofort angetreten werden. Also gut. Ohne Rücksicht auf irgendwas. Das kam dann, es ging dann weiter, das waren die ersten 2 Monate, aber dann bin ich da halt schon geführt worden. Obwohl, sagen wir mal, ich eigentlich auch bei der Arbeit anschließend gar keine Schwierigkeiten hatte. Es hat gar niemand gefragt, wo ich herkomme. Bei mir im Beruf war es halt wichtig, hast du arbeiten können, kannst du was, taugst du was. Das andere hat nicht interessiert. Gell? Ich war sogar engagiert in München, in einem NS-Musterbetrieb. Aber es ist da nicht nachgefragt worden, wo kommst du her oder was warst du oder warum oder weshalb. Das hat gar keine Rolle gespielt. Ja, es gab ja auch noch keine Elektronik, gell? Also musste ich alles noch auf Papier schreiben, gell? Und Kartei und so weiter. Und war das alles nicht so schlimm, gell? Also von meinen Ausgaben. Obwohl Dachau bestanden hat damals schon. Also, was also missliebig war, was die Gestapo, darüber konnte, wie gesagt, nur die Gestapo verfügen, kommst du nach Dachau oder nicht, gell? Das war nicht Sache der Justiz. Nicht? Obwohl die nachher, die Justiz war ja gar nicht mehr verpflichtet, dir eine Schuld nachzuweisen. Wenn das Gericht der Meinung war, du könntest es gemacht haben, konnte sich dafür verurteilen. Also. Und so ist dann, da bin ich dann im zweiten Verfahren eben ja Hochverrat oder offiziell Hochverratsanklage vom Sondergericht, und da bin ich dann zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, obwohl nicht ein Fakt vorgelegen hat, den sie mir beweisen konnten. Aber das Gericht, wir sind der Meinung, hat mir der Vorsitzende gesagt, weil ich ihnen nichts zugestanden habe, ich habe ihnen nichts bekannt, ich habe keinen verraten, ich habe keine Dinge, ich habe gedacht, ihr könnt mir den Buckel hochsteigen, von mir erfahren nichts. Warum? Weil es immer wieder bedeutet hätte, dass der Familienvater verhaftet wird und der verhaftet wird und die Familie ins Unglück stürzt. Deswegen haben sie von mir nie einen Namen oder irgendetwas erfahren. Und da war der so erbost, der Vorsitzende vom Sondergericht, dass er mir vorgelesen hat. Also, Angeklagter, ich will Ihnen jetzt vorlesen, wie die geheime Staatspolizei Köln, das war ja die erste Instanz schon Jahre vorher, sie beurteilt. Also, der Beschuldigte ist ein zäher, verbissener Sozialdemokrat, der nur so viel zugibt, wie man ihn beweisen kann. Also, und das, Angeklagter, das ist auch meine Überzeugung. Und da kannst du dagegen noch so sehr denen erklären, es kann gar nicht so gewesen sein. Das hat ihn nicht interessiert. Also fertig, dafür wirst du verurteilt. Das sind dann 2,5 Jahre, muss ich überlegen, 2,5 Jahre wirst du aus deinem Beruf rausgerissen. Es ist nicht nur, dass du aus dem Beruf draus bist, sondern sie haben dir auch noch das Geld kassiert. Du musst ja auch noch die Strafzeit bezahlen aus deinem Sparbüchle, was sie gefunden haben. Das ist alles abgezogen worden. Gerichtskosten und Dings. Und für jeden Tag Strafe 1,50 Mark. Hab man mir geholt. Nicht? Das war ja noch da auf der Dings. Nicht? Nur, um überhaupt in das ein bisschen Einblick zu kriegen, wir haben ja gearbeitet jeden Tag. Das heißt, ich habe gearbeitet, nicht nur 8 Stunden, sondern 10 und 12 Stunden in der Gefängnishaft. Und da sind wir auch entlohnt worden. Ja, das hat jetzt angefangen mit der Entlohnung. 4 Pfennig, aber nicht die Stunde, sondern der Tag. 4 Pfennig, und die höchste Stufe habe ich erreicht, weil ich auf dem Außenkommando war und verhältnismäßig selbstständig schaffen konnte. Nicht? Die höchste Klasse war 20 Pfennig. 20 Pfennig pro Tag. Ja. Und ich bin dann zur Entlassung gekommen. Da gab es ja noch eine Besonderheit. Politische, das war eine Strafe vom Gericht. Die war da im Gefängnis Wolfenbüttel, Außenkommando und so weiter. Und mich hat niemand schikaniert. Ich war der Koch auf dem Außenkommando, habe für die Beamten gekocht. Gell? Also, ich könnte nicht sagen, es hat mich niemand schikaniert oder irgendwie gedrießt oder was. Im Gegenteil. Also, ich habe sogar einen eigenen Schlüsselbund gehabt. Und also, das konnte vorkommen, gell? Ein Schlüsselbund. Aber die Justiz musste 6 oder 8 Wochen, bevor der Betreffende zur Entlassung kam, der Gestapo melden machen, der kommt zur Entlassung. Und dann hat die Gestapo entschieden, wird er entlassen oder geht er ab ins KZ. Das war dann die hat den entschieden. Und ich sag mir, die wollte mich noch einmal vernehmen, und dann ist ich bin einfach nicht entlassen worden. Gell? Sie kommen in Polizeihaft. Ausfertig. Und dann, da habe ich 6 Wochen gebraucht, beim Justizbeamten vorstellig zu werden, dass ich einen Brief schreiben darf an die Gestapo nach Frankfurt. Und das hat er mir dann, nach Wochen ist mir das zugebilligt worden, und innerhalb 8 Tage war ich dann auf Transport. Ja. Der ging dann damals nicht mit LKW oder sowas, das ging alles nur mit dem Zug. So habe ich also von Wolfenbüttel bis Frankfurt 10 Tage gebraucht, bis ich bei der Gestapo war. Und dann bin ich innerhalb von weniger Stunden entlassen worden. Innerhalb weniger Stunden. Ich hatte nicht einmal, das war am Samstagvormittag sogar, nicht? Und, aber das Geld war noch nicht da bei den Effekten in Frankfurt. Ja, was machen wir mit ihnen? Was machen wir mit ihnen? Ich kann sie doch so nicht wegschicken, ich hatte kein Pfennigeld in der Tasche, gell? Und dann hat er mit mir, mit einem Beamten aufs Polizeipräsidium geschickt. Und der musste dann das Geld dort in Empfang nehmen und mir aushändigen. Also der Beamte konnte nur dort an der Kasse das quittieren, und ich musste das dem Beamten quittieren, und da hat er mir, da habe ich dann insgesamt, ich glaube, 117 Mark bekommen. Wo aber gut über 30 Mark noch dabei waren, die ich mitgebracht habe in die Haft, die noch da waren, verstehst du? Also das war dann der Lohn für über 2,5 Jahre Arbeit.
Wann sind Sie dann entlassen worden?
Bitte?
Wann sind Sie dann entlassen worden? In welchem Jahr sind Sie dann entlassen
worden?
Oh
Gott, jetzt kommt wieder was, wo ich nachdenken muss. Ja. Ich glaube 41. Mhm. Nein, da können wir später nochmal drauf. Da muss ich mir erst wieder überlegen, über die ganze Reihenfolge, wie das gegangen ist. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gefahren dann von Frankfurt. Ich hatte nun nicht einmal ein Fetzele Ausweis, gar nichts. Wenn unterwegs die Feldgendarmerie gekommen wäre, die hätte mich wieder mitgenommen. Ich hatte gar nichts. Ich hatte nur, das hat mir die Gestapo in Frankfurt ausgehändigt, einen Brief von meiner Schwester an mich, den ich nicht mehr ausgehändigt gekriegt habe. Und da war da der Stempel drunter, Geheime Staatspolizei Frankfurt am Main. Das war alles, was ich hatte. Und so bin ich heimgefahren, hat aber niemand was von mir wollen, gell? Und so weiter. Also das sind jetzt so einzelne Sachen. Ich wollte nur sagen, dass man vor Gericht vollkommen wehrlos, vollkommen hilflos stand. Man war nur, man muss sich vorstellen, man hat einem, ich muss es sagen, wehrlos gemacht. Ja. Nochmal, man hat als Angeklagter eine Klageschrift zugestellt gekriegt. Ja. Die Anklageschrift hat man zugestellt gekriegt. Die hat man so lange gehabt, bis man vor Gericht gekommen ist, und haben sie einem vorher alles weggenommen. Kein Stückchen Papier, kein Stückchen Bleistift oder was. Rechtlos alles weg. Und da warst du vor Gericht nur auf dein Gedächtnis angewiesen. Nur auf dein Gedächtnis. Du hast einen Verteidiger gehabt, einen Strafverteidiger, der war ja Pflicht, nicht? Für diese Verhandlung. Und es war einer der prominentesten Nazi von Kassel. Das war mein Rechtsanwalt. Der hat sich um mich jetzt einen Dreck gekümmert. Der ist ganz weit weg geguckt und hat das Gericht, der hat nur ein einziges Mal hat er gesagt, man sollte auch das Vorleben des Angeklagten berücksichtigen. Das war alles. Das war alles, was der an Entlastung gebracht hat. Im Gegenteil, er hat mir immer den Vorwurf gemacht, Sie können auch gar nichts zugeben. Sie können gar nichts zugeben. Ich habe gesagt, ich kann nicht etwas zugeben, was ich gar nicht gemacht habe. Ja. Aber es war halt so, das ungeschriebene Gesetz, was ich schon gesagt habe, das Gericht musste keinen Schuldnachweis führen, sondern der Spruch war, der Wille des Führers ist unser oberstes Gesetz.
Sie hörten den 93-jährigen Zeitzeugen Fritz Matt, Überlebender des Nationalsozialismus und Mitbegründer der Vereinigung der Verfolgten, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Fritz Matt sprach am 10. September 2002 im Jugendhaus Gottenheim im Rahmen der Veranstaltungsreihe Demokratie konkret, Zeitzeuge des Nationalsozialismus.